Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Heute ist Ute Heberath zu Gast hier bei uns im Podcast. Sie leitet das Tierheim Tiere in Not Odenheim. Gruppenhaltung und Resozialisierung von schwierigen Tierheimhunden gehören zu ihrem Fachgebiet. Im Rahmen der Ausbildung von Tierpflegern, bei Beratungsgesprächen und in Seminaren, Workshops und Vorträgen für Hundebesitzer, Hundetrainer und Mitarbeitern von Tierschutzvereinen vermittelt sie ihr Wissen über das Verhalten von Hunden und über das vernünftige und harmonische Zusammenleben mit ihnen. Ehrenamtlich engagiert sie sich in den Vorständen des Tierschutzvereines Tiere in Not Odenwald, des Landestierschutzverbandes Hessen sowie im Hessischen Tierschutzbeirat. Heute gibt es also eine ganze Menge zu erzählen. Also, hallo Ute, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Hi.
Wie schön. Wir sind, und das ist sehr skurril, beide mehr oder weniger zufällig in Oberammergau und einer von uns beiden kann sogar die Berge sehen, während wir gerade aufzeichnen.
Du, und das ist schade.
Vielen Dank erstmal, dass du hierher gekommen bist. Was für ein krasser Zufall.
Ich find's auch.
Zeigt aber einfach wieder, Hundeleute sind viel unterwegs.
Allerdings, ja, ja.
Wo kommst du gerade her? Starten wir so.
Ich habe jetzt so meine Bayern-Tour und fahre jetzt nach Tirol rüber und arbeite bis einschließlich Mittwoch. Mittwochabend habe ich dann noch in einem Tierheim, muss ich dann noch ein Webinar halten, weil ich das sonst auf der Autobahn wäre und fahre dann gemütlich Donnerstag zurück. Und da bin ich über eine Woche unterwegs gewesen.
Für welchen Themen warst du unterwegs?
Das ist tatsächlich diesmal eine Woche und es war so geil, eine Woche nur Tierschutz. Also ich habe Tierheime besucht, habe Seminare in Tierheimen direkt gegeben, Sicherheit, Selbstschutz im Tierheim, Umgang mit ängstlichen Hunden im Tierheim. Ich hatte Tierheimhunde, Umgang mit Tierheimhunden oder Tierschutzhunden, jetzt in Bayern ein Seminar und werde jetzt noch in Tirol zwei Tierheime besuchen und dann nochmal eins in Bayern und halte dann überall Vorträge und dann geht's wieder heim. In mein Tierheim.
Verrückt, verrückt, richtig verrückt. Das wird heute länger dauern. Jetzt wissen wir den aktuellsten Stand und jetzt spulen wir ganz, ganz viele Jahre zurück. Die Frage ist nämlich, woher kommt diese ganze Erfahrung, die du heute hast, damit du heute diese Seminare geben kannst?
Oh, also wie weit soll ich zurückgehen?
Nein, bis zum Anfang.
Oh mein Gott. Es war einmal 1959, da ist ein kleines Mädchen namens Ute geboren. Nein. Also ich bin mit Tieren groß geworden, muss ich sagen. Also so, das muss ich dann wirklich sagen. Und ich habe als Kind schon alles Mögliche heimgeschleppt und meine Mama hat die dann mit mir aufgezogen. Also, weißt du, wir haben Vögelchen aufgezogen, wir hatten Igelchen, wir hatten irgendwelche, alles Mögliche an Viehzeug, was ich als Kind so heimgeschleppt habe, haben wir dann aufgepäppelt. Und wir hatten auch Fundtiere, dann einfach hab ich alles aufgelesen. Und meine Mutter war unglaublich da auch unterstützend und dann jetzt mache ich einen nächsten Schritt. Ich hatte dann auch gleich eigene Tiere später und war dann eine junge Frau. Und dann wurde ich gefragt, ob ich meinen Hund ins Tierheim bringen könnte. Sie bringt es nicht fertig. Und Tierheim war für mich ein Begriff, der in meinem Wortschatz nicht vorkam. So, wir haben ja alles selbst gemacht. Und da dachte ich, ach cool, oh ja, mache ich mal, ne? Erwahrung. Und bin dahin und habe einen Hund namens Troll ins Tierheim gebracht und war, ich kann es nur sagen, entsetzt. Damals, das war noch schlimmer, aber es hat sich gar nicht so viel verändert seit damals. Das ist jetzt wirklich, ich sag jetzt mal, über 40 Jahre her. Und das war so eine kleine, eine enge Box, nur gefliest ohne alles. Da war ein Höllenlärm und der Hund schaute mich an mit einem Blick, das meinst du jetzt nicht ernst, das kannst du doch nicht machen. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und letztendlich habe ich einen eigenen Hund wieder gesucht und über einen Tierschutzverein, der kein Tierheim war, auch einen Hund gefunden und habe da gemerkt, da bin ich so reingerutscht, habe der Frau geholfen. Ja, da war aber alles ziemlich, sagen wir mal so, das war so das Geld und da ist viel schief gelaufen, wo ich dachte, das kann man doch nicht machen, das ist doch die Leute beschissen, ne? Und hatte da auch die Rechnerin kennengelernt des Vereins und dann haben wir gesagt, entweder müsste man eigentlich die Gründerin dieses Vereins absetzen, das geht gar nicht, was die macht, und habe dann gedacht, nee, das ist nicht mein Recht und das geht mich auch nichts an, aber ich glaube, ich kann es besser. Und dann hatte ich die Schnapsidee, im wirklich jungen Alter von 30 Jahren zu sagen, ich gründe einen Tierschutzverein. Und hatte so viele Menschen um mich herum, die mir vertraut haben, wo ich heute noch wirklich, also mit Demut dran denke, wie viele Menschen mir vertraut haben. Ich war ja eine ganz junge Frau noch. Und ja, und so fing's an. Meine Eltern, die hatten dann ihr Haus zur Verfügung gestellt für die Katzen. Ja, und wir hatten die Hunde zu Hause, die Kaninchen waren im Garten, die Vögel, hatten ganz viele Tiere erstmal zu Hause gehalten. Und gepäppelt und hatten dann noch Pflegestellen dazu gekriegt, da so. Und
crazy.
Und ziemlich früh habe ich also Hunde sowieso nur in Gruppen gehalten, weil das gar nicht anders, also für mich denkbar war. Und naja, der Verein, wir haben, glaube ich, immer alles richtig gemacht. Wir hatten sehr früh mit Veranstaltungen angefangen und haben da auch die Leute interessiert. Und ne, so wurde das immer größer und größer. Und letztendlich konnten wir sehr früh, wir zunächst mal privat, haben ein anderes Haus, wo dann mehr Platz war. Und da wurden natürlich die Gehege größer und noch mehr Hunde, natürlich. Und irgendwann war es so, dass das Tierheim, also der Tierschutzverein, sagte, wir brauchen ein Tierheim. Und wir zu dem Zeitpunkt hatte mein Mann und ich noch zwei Zimmer in dem Riesenhaus, weil der Rest war schon Tierschutzverein. Und da sagte eine Heike, ich werde es nie vergessen, in einem Telefonat, ach, weißt du, Ute, wir hätten schon ein Tierheim. Es ist alles da, es ist Hundegehege da, es sind Pferdeställe da. Wir haben ein Katzenhaus, wir haben eine Tierarztpraxis. Wir hatten da schon eine Tierärztin eingestellt. Wir haben da nur so zwei Parasiten noch im Haus sitzen, sagte sie zu mir, weißt du. Und wenn ihr ja ein anderes Haus kaufen würdet, ne, dann hätten wir unser Tierheim und müssten da gar nicht. Und ich war erst so ganz schockiert und habe dann gedacht, die hat ja recht. Wir suchen jetzt was, weil noch so eine Szene, die ich so gerne erzähle. Wir waren, mein Mann hatte Urlaub und wir waren zu Hause und sind morgens früh, wie man so morgens in seine eigene Küche geht, mit Unterwäsche, T-Shirt, barfuß und will sich einen Kaffee kochen. Und es steht schon, da hatten wir auch schon jemand für das Büro angestellt. Da stand dann in meiner Küche und hat gesagt, ach, ich habe schon Kaffee gekocht, wollt ihr auch eine Tasse? Und da dachte, was? Es war witzig, du lachst jetzt auch. Es war witzig, aber ich dachte so, für den Rest meines Lebens möchte ich das nicht haben. So. Und dann kam die Heike mit dem Spruch und dann sagte ich, ja. Und es wurde dann tatsächlich gegenüber ein Haus verkauft, das gepasst hat. Und dann haben wir unser Haus dem Tierschutzverein verkauft und wir haben uns das andere gekauft. Und jetzt habe ich die natürliche Grenze, das ist die Bundesstraße.
Ja, okay.
Ich kann rüber ins Tierheim, aber ich kann auch nach Hause gehen und habe jetzt so einen Abstand, ne? Also das ist die Geschichte. Und das ist jetzt, der Tierschutzverein ist 33 Jahre alt dieses Jahr. Ja.
Verrückt.
Ja, ist total verrückt, sag ich doch.
Aber es ist wirklich
und,
verrückt.
So bin ich in diese Tierschutzgeschichte geraten, weißt du. Und dann wurde ich aus dieser Geschichte heraus, weil ich ständig beim Tierarzt war mit irgendwelchen Viechern, wurde ich dann plötzlich Tierarzthelferin, weißt du so, weil ich gar keine Stelle gesucht habe, aber dann gefunden beim Tierarzt. Der hat nämlich immer wieder gesagt, kannst du mir nicht mal helfen, kannst du mir nicht mal helfen. Und zack, war ich Tierarzthelferin. Hab dann eine Prüfung abgelegt, ohne da Ausbildung zu machen, einfach eine Prüfung abgelegt und bestanden. Und hab dann auch den Schein gehabt und so. Und dann habe ich gehört, es gibt eine Ausbildung zum Hundewirt irgendwo. Und da dachte ich, das wäre noch geil. Na, für die Hunde, da weißt du noch mehr. Und ja, und so wurde ich dann zum Hundetrainer irgendwie. Das wollte ich auch nicht. Und ich wollte schon mal gar nicht durch die Welt fahren, was ich jetzt mache. Und bin wirklich sehr, sehr glücklich damit. Den Leuten über, und deshalb so eine Woche Tierschutz. Du glaubst nicht, wie schön das ist. Eine Woche nur Tierschutz. über Tierschutzhunde reden. Ne?
Und so krass, weil das ist deine Herzensangelegenheit.
Das ist mein Leben, ja. Das ist wirklich mein Leben. Also mich Tieren zu helfen und gerade die Hunde, weißt du, so ich bin einfach, es ist verrückt. Man muss es ja so sagen, wenn man so sein, da draußen geht gerade die Welt zu Bruch. Weißt du, die Erde blutet und wir kümmern uns um das Wohlbefinden von Hunden. Es ist ja schon ein bisschen schräg. So das ganze Leben, das machst du ja auch, hast du mir ja erzählt.
Ja, ja.
Wenn man sein Leben so einer Tierart verschreibt, um uns rum Kriege toben, es ist schon ein bisschen schräg.
Und das ist so witzig, das wirst du mir jetzt wahrscheinlich fast nicht glauben können. Ich war vorhin mit einer Teilnehmerin genau darüber gesprochen.
Mhm.
Genau darüber und habe gesagt, wie paradox es ist,
ja.
was wir eigentlich machen, wenn du eine Millisekunde den Blick auf das große Ganze wirfst.
Genau. Ja, ja.
Blick auch wieder weg, so, weil, ne, also jeder hat sein Leben, aber aufs große Ganze bezogen, ist es komplett verrückt einfach.
Es ist, ja, genau, ja, ja. Und deshalb ist auch, weißt du so, ich mache auch schon von Anfang an Auslandstierschutz und ich wurde da, wir hatten da ganz am Anfang vom Verein auch große Diskussionen, da gab es auch Streit drum, weil ich gesagt habe, man muss über die Ländergrenzen schon gucken. Und ich würde auch Tierschutz, also für uns, für unseren Tierschutzverein, heißt Tierschutz nicht, es hört am Tier auf. Weißt du, wir helfen Leuten finanziell, also nicht mit Geld, aber mit Futter oder auch mal mit der Behandlung oder mit einer Pension, wenn es sein muss, wenn jemand krank geworden ist. Wir haben schon in Wohnungen Öfen hingebracht, weil wir gesehen haben, wie leben denn die Menschen, denen fehlt das Nötigste. Weißt du, wir statten die Leute mit, also egal was. Ich habe schon Kleidung gesammelt für Menschen, nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland. Also da gibt's ja auch große Not und wenn man helfen kann, wir helfen da immer, überall, weißt du? Und letztendlich, man ist so hilflos in dieser Not da draußen. Und dann denke ich, man muss doch wenigstens im Rahmen dessen, was man selbst machen kann, muss man doch irgendetwas tun. Man kann doch nicht zuschauen und schimpfen über die anderen. Man muss doch Hand an. Und wenn es nur dem einen Tier geholfen ist, weißt du?
Voll. Das ist so cool. Der Deadlifts Davis war hier und hat auch eine Folge aufgenommen. Und der hat gesagt, wenn jeder Mensch am Ende des Monats 50 Cent spenden würde,
genau, ja,
dann wäre allen geholfen. Das Problem ist aber, gerade uns Deutschen, ist es richtig unangenehm, 50 Cent zu spenden. Dann denken wir, ja, komm, mach ich lieber gar nichts.
Ja.
Nein, ja. Ey, wenn jeder 50 Cent oder ein Euro oder 10 Cent, ganz egal, das, was du irgendwie entbehren kannst.
Ganz genau.
Unvorstellbar, wenn das Hunderttausende, Millionen Menschen machen.
Genau.
Weird. Und da habe ich gedacht, ja, genau, er hat so recht.
Ja.
Und das ist so das, was du sagst, sorry, aber das ist so, was du sagst. Guck doch hin und mach doch nur das in deinem Rahmen, sodass es dir noch nicht mal wehtut.
Musst du nicht merken, genau.
Und dann hast du schon so viel bewirkt.
Ja, ja.
Und das ist immer so leicht gesagt. Und dann kommt der Alltag, der Trott, dein Leben mit all deinen Sachen. Und dann darf ich wieder neben oder vor jemandem wie dir sitzen, die ihr ganzes Leben dem verschrieben hat. So, und ich probiere immer so ein bisschen so diesen kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen euch allen rauszufinden. So, weil es muss ja irgendwas geben bei euch. Also was positiv gemeint anders ist als bei den meisten aus der Gesellschaft. Weißt du, was es bei dir ist?
Das ist wirklich der Wunsch. Ja, ich kann nicht zugucken. Ich muss, also das ist schon so ein, ich muss irgendwas verändern. Ich kann nicht einfach, ich kann nicht sagen, wie man das jetzt nennt, aber ich kann nicht einfach zuschauen, wenn irgendwas ungerecht ist. Und ich mache den Fehler, auch mich für Leute oder für irgendwas einzusetzen, auch wenn ich dann auf die Mütze kriege dafür. Weißt du? Also was ganz anderes. Ich habe mal anderthalb Jahre im Flughafen Frankfurt gearbeitet, weil die Stelle ganz anders ausgeschrieben war und ich dachte, oh, wie geil. Und habe mich da beworben, zweisprachig und alles und dachte, oh, wie anspruchsvolle, tolle Stelle. Habe mich da beworben, es war nicht so. Und es arbeiteten dort ganz, ganz viele Leute aus der ganzen Welt in dieser Firma, weil Flughafen Frankfurt. Und die wurden so ausgenutzt. Und da dachte ich, das gibt's doch nicht. Es gibt doch deutsche Gesetze, es gibt doch ein Arbeitsgesetz. Also habe ich mich hingesetzt, habe mit Verdi und was weiß ich was gesprochen, habe da in diesem eine Betriebsversammlung installiert, habe dann einen Betriebsrat installiert, aber die Leute hatten alle ihre Vorgesetzten gewählt und dann bin ich raus. Euch ist nicht zu helfen. Dann macht halt weiter.
Ich sag mal so, die Idee war großartig. An der Umsetzung hapert es leider.
Aber so, ich kann da nicht zu. Weißt du, ich habe mich da so in die Nesseln gesetzt für die Leute, weil ich sage, das geht doch nicht. Man kann doch so mit Leuten nicht reden und umgehen. Egal was, die haben auch viel weniger verdient als ich, weil sie es nicht wussten. Und so, weißt du, und das geht weit über Tiere hinaus. Und so kam ich auch irgendwie im Tierschutz, dass man über den Tellerrand guckt, Menschen hilft und Tieren auch im Ausland hilft, ne? Und so war ich mal in einem Tierheim, das war es auch, im Ausland, und da war so ein völlig verwahrloster Hund. Und da dachte ich, oh, den ganzen Tag, der wird da sterben. Und es ist ja, wenn du Auslandstierschutz machst, das muss ja, du kannst ja nicht nur kranke, alte Tiere holen, die ganz viel Geld kosten und die du nicht vermittelt kriegst. Du musst eigentlich ja die Tiere nehmen, die eine Chance haben auf eine vernünftige Vermittlung. Und so hat sich jetzt so eine Patenschaft bei uns im Verein etabliert. Das heißt Ute Seesterne. Und da darf ich jetzt, weil ich ganz viele Paten habe, die mich da unterstützen, solchen Tieren, die völlig verwahrlost sind, da musst du mal gucken auf der Seite nach Ute Seestern, wie die Hunde ankommen. Die lasse ich dann dort in eine Klinik bringen, lass sie behandeln, und wenn sie dann gesund sind, kommen sie nach Deutschland. Und Ute Seesterne, deshalb, es gibt so eine Geschichte, die Seesterngeschichte, und die heißt, da ist ein alter Mann am Strand entlang gelaufen und beobachtet einen Jugendlichen, der sich ständig bückt und Seesterne ins Meer schmeißt. Und dann hat er den überholt und sagt, was machst denn du da? Und da sagt er, ich schmeiß die Seesterne ins Meer, damit sie überleben. Und da sagt er, was ein Unsinn, guck dir mal den Strand an, der ist tausende von Kilometer lang, was machst denn du da für einen Unsinn? Und dann hebt er den Seestern auf und sagt, für den macht es einen Unsinn, einen Sinn, ne, kein Unsinn. Ja, so. Und das ist so, deshalb Ute Seesterne. Für die Hunde macht es einen Sinn. Und es ist für mich eine Freude, wenn die kommen, das glaubst du gar nicht. Meine Seesterne, weil die, wenn du das Tier siehst, halb nackt mit gebrochenen Beinen, also manchmal so ganz schlimm, ne, so ein verkrüppeltes Bein, Auge kaputt, und dann werden die operiert und behandelt, und dann kommen da so lebensfrohe Tiere an, die sagen, ja, jetzt bin ich dran, weißt du, ja, ich hab's geschafft. Und es ist so eine Freude. Aber eigentlich, ich brauche da eben die Paten, die das finanzieren, weil es wäre für den Tierschutzverein eine zu große Belastung. Aber für die einzelnen Seesternchen ist es einfach ihr Leben. Das ist so, ja. Und das ist so dieses Helfersyndrom, dass ich habe keine Ahnung. Also, ich kann da, wenn ich so einen Notfall sehe, muss ich einfach was tun. Weißt du? Und so war es bei mir auch. Wenn ich einen Hund sehe, der böse ist oder so, weißt du, wo jeder sagt, oh, geht gar nicht, oder Hunde, die extrem ängstlich sind. Und da denke ich immer, oh, da geht mir so das Herz auch, weil ich weiß, wenn ich mit denen arbeite. Und ich sag, wenn ein Hund so Aggressionsverhalten zeigt, das ist manchmal auch nur so ein Schrei nach Liebe. Genau wie bei den ängstlichen Hunden. Und wenn man die versteht und in den Arm nimmt und sagt, doch Schatz, ich helfe dir, auf, komm, ne? Wir machen das gemeinsam. Und die blühen dann so auf und entwickeln so eine Lebensfreude und vergessen dann das ganze Mürrische, dann ist das einfach so schön. Also, weißt du, es ist kein Opfer, so zu leben, sondern ich habe so viele Geschenke. Mein Leben ist so arg schön. Ich bin so glücklich darüber. Und jedes Tier, und das sind viele Tausende, die durch den Tierschutzverein gingen, so viele tausend Tiere, denen ich helfen konnte, mit allen meinen Helfern zusammen. oder wo andere sagten, oh, das geht nicht und ich doch, wir geben ihm eine Chance. Und das ist dann so arg schön, wenn die ihn zu Hause haben. Wenn ich dann die Bilder kriege, das ist viel schöner, als Geld zu bezahlen, irgendwas zu spenden. Es ist so viel schöner. Und ich manchmal schäme ich mich dafür, weil ich denke, das ist, weißt du, das ist, es ist, eigentlich kriege ich viel mehr zurück, als ich gebe. Weißt du? Ich denke immer, ich mache zu wenig, weil das, was zurückkommt, das ist so, geben ist schön, wirklich seliger denn nehmen. Das sagt man ja so. Und es ist wirklich so. Ich bin wirklich so beschenkt. Und ich krieg auch so viel geholfen. Und jetzt bin ich mit meinem Hund unterwegs. Wir werden über sie nicht sprechen, sonst muss ich weinen. Aber du glaubst nicht, was da für eine... ein Tierheim hat mir klein noch ein Bettchen, ne, so mit, ich habe Infusionslösungen und dann haben sie mir noch Futter, weil sie alles Mögliche gerade nicht mehr frisst und dann und jetzt hat sie gerade was und haben sie gesagt, pack ein und weißt du, so auch solche Geschenke, also natürlich auch materiell, aber so von Herzen gegeben. Und ich glaube auch, die guten Gedanken, die uns gerade begleiten, die sind dadurch, weißt du? Das ist so ein Geschenk. Das Leben ist schön.
Das ist krass. Wenn du das so erzählst, dann hat sich bei mir gerade so die Frage aufgetan, glaubst du, dass du erkannt hast, worum es im Leben geht?
Ich glaube ja. Ich glaube schon. Ja. Ich habe auch versucht, meine Kinder dahin zu erziehen, weißt du, was wichtig ist im Leben. Und ich habe relativen Erfolg in der Arbeit jetzt auch, aber das war mir auch nie wichtig. Das war wichtig, um den Tierschutz voranzubringen, weißt du?
Mhm, voll.
Und so habe ich ja auch immer noch ständig neue Ideen. Weißt du, so, es hört ja nicht auf, man kann immer noch was weiterentwickeln, ne? Und so bin ich ja, ich bin überall, also wobei ich sagen muss, ich mache ja Tierschutzverein, ich bin die Vorsitzende des Landestierschutzverbandes Hessen und bin dadurch auch im Hessischen Tierschutzbeirat sitze ich da, habe eine Stelle. Aber da muss ich sagen, da tun mir all die Leute leid, die sich nur darauf... Es ist so mühsam.
Ja.
Es ist so mühsam, irgendetwas zu verändern. Und wenn man jetzt sieht, das Tierschutzgesetz, das gerade neu überarbeitet wird, da haben wie viele Juristen, Tierschützer, alle möglichen Leute saßen da dran, um wenigstens das Minimalste zu verbessern. Und dann kommt da jetzt so ein Referentenentwurf, wo du denkst, da haben, weißt du, so wie viel Fachleute, da wirst du ausgelacht. Die Fachleute werden ausgelacht, da wird einfach ein Rotstrich drüber gemacht, weil andere Lobbyisten wichtiger sind. Und das ist für mich ganz arg frustrierend. Und das könnte ich nicht, weil ich möchte Dinge verändern. Und wenn das rückläufig ist sogar, statt besser wird, ne, dann ist das sowas von frustrierend. Das könnte ich nicht. Und deshalb sage ich bin so dankbar auch und demütig, dass ich Dinge verändern kann.
Und deswegen musste es natürlich auch die eigene Organisation sein, damit man die Dinge verändern kann.
Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja,
ja, all das, was du sagst, macht nach diesen wenigen Minuten schon so Sinn. Es ist schon so rund, weißt du?
Ja.
So Grenzen von einem System kann man akzeptieren, ist aber schwierig. Ja.
Das ist ja gut getroffen.
Ja, pass auf, ich fühle das voll, weil ich ähnlich denke. Und ich dann in meinem Leben schon mal an einem Punkt war, beruflich gesehen, wo ich aus dem System ausgestiegen bin, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich dieses System nicht verändern kann, dann will ich kein Teil davon sein.
Genau, ja.
So.
Ja, ganz genau.
Ganz einfach.
Ja.
Also im ersten Schritt probieren, Systeme der eigenen Meinung nach zu verbessern. Wenn das nicht geht, muss ich ehrlich zu mir selber sein und sagen, okay, dann kann ich aber auch kein Teil davon sein.
Genau.
Trotz all der Vorteile, die dieses System mir gerade bringt.
Ja.
Lass uns switchen. Was ist ein Hund für dich?
Was ist ein Hund für mich? Oh, also ich könnte keinen Tag ohne. Ich könnte kein. Das ist, ich habe ja 5 Hunde gerade.
3 davon sind hier.
Genau. Nee, ich habe 6 Hunde. Oh Gott.
Sind trotzdem nur 3 hier.
Ich hatte bis vor kurzem noch 7. Meine kleine Uschi ist gestorben. Das war eine Rumänin. Und das war zum Beispiel, weil und mit einem allein werden meine Bedürfnisse nicht befriedigt, weißt du? Die Uschi war so eine kleine Rumänin und die lebte, wir haben ein Riesenhaus der, und mit Riesengrundstück und mit Hundeklappe und die Uschi lebte ihr rumänisches Leben. Die war nachts viel draußen, hat dann rumgekläfft. Bei uns geht das alles. Und die durfte ins Bett. Also mein Plan war ja, die liegt bei mir unter der Bettdecke. Das hat sie aber so gut wie nie gemacht, sondern die hatte immer irgendwas zu tun. Und dann hat die auch nicht gehört. Die hat so ihren Auftrag gehabt. Und dafür habe ich diesen Hund so sehr geliebt.
Ja, klar.
Das glaubst du gar nicht, weil die so selbstständig war. Auf dem Grundstück, ich sag, Uschi, komm mal her. Und dann guckte die, warte mal, in welche Richtung geht sie? Geht sie Richtung Tierheim? Nee, da gehe ich nicht mit. Geht sie Richtung Auto? Dann hat sie überlegt, wie ist das Wetter? Wie ist die Uhrzeit? Fahre ich mit oder nicht? Und dann hat sie auch entschieden, nee, ich gehe nicht mit, dreht sich um, geht einfach weg und lässt mich stehen. Und dafür habe ich diesen Hund geliebt, weißt du? Ich habe diesen Kangal hier, den ich dabei habe. Es wird ihre letzten Wochen sein, die sie hat. Die ist mir ehrlich gesagt passiert. Und als die das erste Mal, als ich die hatte und sie, auch die hat mir widersprochen, dachte ich, wie geil. Mhm. Ne? Ich sag, geh mal weg. Mhm. Und die geht einen Schritt auf mich zu. Mhm. Und ich denk, wie geil. Mhm. Weißt du, so, das war so eine Herausforderung, dieser Hund. Und das ist der loyalste Hund der Welt. Mhm. Die ist, also ich brauche immer wieder einen Herdenschützer, weil das ist der loyalste Hund. Die hat mich gebissen, ja, die hat widersprochen. Da mussten wir einfach drüber reden. Dann habe ich noch meinen Fred, das ist ein Presa Canario. Das ist so der Typ an meiner Seite. Der hat 75 Kilo und ich verstehe jeden, der sich mit so einem Hund potenziert, weil das fühlt sich geil an mit meinem Fred an der Seite. Und ich sag dir, in Berlin, da die jungen Männer hauptsächlich, die halten so, oh, kann ich mal, da machen die Selfies mit meinem Fred. Weil sie den so cool finden. Das ist halt so ein Mordskerl. Und es fühlt sich auch einfach, und der, also, das ist jetzt blöd, aber Fred ist dumm wie Brot und ich liebe ihn so sehr, weil er so einfach so loyal ist und nichts hinterfragt und oh ja, wenn du das sagst, machen wir das. Und es ist so schön, diesen Trottel neben mir zu haben, der so lieb ist, weißt du? Mhm. Lieb nicht zu anderen, aber mit mir so unglaublich loyal, der nichts hinterfragt, nichts in Frage stellt. Ich liebe den so sehr. Ja, und jetzt dieses kleine weiße Mäuschen, das ist da, die ist mir so passiert und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Rahmen sagen kann. Ich hatte meine Eltern in Pflege, die sind verstorben. Und die hatten immer weiße Spitze. Immer. Kleine weiße Spitze. Und die haben gebissen und gebellt. Und das waren Drecksviecher. Sag ich jetzt mal ehrlich. Weißt du so, die hingen mir immer in Hosen, wenn ich zu Besuch kam. Und ich konnte diese Hunde nie leiden, weil die wirklich, die haben mich 10 Jahre gekannt und haben mich noch gebissen. Ne? Und
sie waren zumindest konsequent.
Die waren sehr konsequent mir gegenüber. Hunde, die mich nicht akzeptiert haben, weißt du, konnte ich nicht tolerieren. Und ja. Und dann waren meine Eltern gestorben und mir passiert dieser kleine weiße Spitz. Die habe ich in Pflege gekriegt vom Tierheim. Und da habe ich gesagt, gar kein Problem, weiße Spitze mag ich nicht. Ne? Die nehme ich, Welpe. Und ich hatte sie keine 3 Tage. Und ich konnte diesen Hund nicht mehr hergeben. Ich war so vernarrt in diesen kleinen Hund. Und ich glaube, dass meine Mutter auf Folge 7 sitzt da oben und sich jeden Tag kaputt lacht. Die hat es garantiert arrangiert. Weil es kann nicht anders sein, dass mir, kaum dass meine Eltern nicht mehr da sind, mir ein kleiner weißer Spitz passiert. Ich glaube, die lachen sich da oben kaputt über mich und meine wirkliche Verliebtheit. Und dieser Hund, der gibt mir so viel Freude, so viel Lebensfreude, so viel Nähe und die ist so sensibel und die spürt auch, wenn ich mal traurig bin, jetzt gerade durch die Merle, durch den Kangal und dann kommt die spürt das sofort, dann kommt die ganz nah und kuschelt, also das ist so ein Hund, den ich gerade als Trostpflaster brauche und ich, also es ist so unglaublich, weil jeder Hund so eine Lücke füllt, ne? Und deshalb, Hunde sind undenkbar ohne Hunde. Das sind, und ich kann sie so gut verstehen mittlerweile. Ich glaube, ich bin ein halber Hund. Ich kann die, ich glaube, also ich gucke denen in die Augen und verstehe die so mit dem, was sie wollen und was ihnen fehlt. Weißt du, so über diese Tierschutzhunde. Und ich kann ihnen wirklich gut helfen, weil ich sie so gut verstehe. Und es ist wahnsinnig, aber ich bin wirklich, Hunde sind ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Auch meine Kinder und Enkelkinder natürlich, aber.
An zweiter Stelle.
Das sage ich jetzt an dieser Stelle nicht, sie könnten ja zuhören. Nein. Weißt du, da war meine Tochter, als sie, die war ganz früh da auch eingebunden, hat Kätzchen aufgezogen, in ihrem Kinderzimmer, hat sie ganz alleine und ganz toll gemacht. Und die war ganz engagiert und immer dabei. Ich hatte die Kinder immer dabei, egal wo ich war, auch bei Versammlungen oder so. Und eines schönen Tages, da war die Katrin, weiß ich nicht, vielleicht 12 oder was. Und dann weinte sie und sagt, Mama, du hast mein ganzes Leben versaut. Und ich sag, wieso? Ich wollte immer Tierärztin werden, aber du mit deinen ganzen Viechern, ne, ich kann keine Viecher mehr sehen, hat sie damals, also so ins Teenageralter kam. Und sie hat auch tatsächlich, hat es durchgehalten, die hat bis heute, die hatte mal einen Hund und hatte mal Katzen in Pflege vom Tierheim, aber sie hat kein eigenes Tier. Die zieht es durch.
Ach, verrückt.
Ja, mein Sohn allerdings, der hat 2 Hunde und hat auch Hühner im Garten und hat eine Frau geheiratet, die wirklich auch so mit Herz dabei ist. Und meine Tochter lacht dann immer und sagt, tja, guckst du dir doch an, du hast deine Mutter geheiratet. Weil der hat jetzt wieder Viecher.
Ja. Verrückt. Woher kommt diese Leichtigkeit? Wir reden jetzt hier so und gefühlt bist du sehr leicht unterwegs so.
Ja.
Man sieht so viel Sachen, die doch schwer sind, oder nicht, wenn man das macht, was du machst. Und trotzdem bist du so fröhlich.
Ja,
das also was total gut ist, aber...
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, weil ich eben so viel bewegen kann, weil ich so viele Menschen habe, die um mich sind, die so toll sind. Weißt du, ich kenne so viele Menschen, die toll sind und auch Gutes tun. Man lebt ja in so einer Bubble, wie man heute modern sagt. Und ich esse ja auch keine Tiere. Und ich habe, also wenn ich dann in so eine andere Blase komme, wo dann überall Tiere gegessen werden. Oder, also das gibt's bei mir so gar nicht, weißt du? So, weil die meisten Leute, die leben so wie ich und die denken so wie ich. Und wenn wir uns austauschen, dann ist es, wir haben die gleichen Ziele und das ist einfach so bereichernd fürs Leben. Mhm. Ich bin einfach glücklich, weißt du? Ich habe tolle Kinder, erfolgreiche Kinder, die haben Ziel, die, weißt du, die rauchen nicht, die trinken nicht, die sind einfach toll und ich habe ein so schönes Leben und habe die geilsten Hunde natürlich. Meine Hunde sind so die besten, weißt du? Und ich bin so glücklich mit meinen Tieren. Ich liebe übrigens auch Hühner, nicht nur Hunde.
Hühner ich sind auch. Heilig. Ach, ja, ich was? Auch. Ja, ja, wir haben auch Hühner. Ich feiere sie hart. Also unser Hahn heißt Fridolin. Sei an der Stelle mal Grüße gehen raus an Fridolin. Ja, Weltklasse-Typ.
Was für eine Rasse? Ja.
Wir haben alle Hühner nur gerettet. Aha, das ist alles cool. Querfeld durcheinander gewürfelt. Alles, was irgendwo nicht mehr leben darf.
Ich hätte noch ein paar Hähne. Also wenn du an dem Odenwald vorbeifährst.
Kann ich ein paar einsammeln.
Ja. Hähne hätte ich noch.
Was für Tiere habt ihr alles so neben den Hunden und den Hühnern?
Im Tierschutzverein jetzt? Wir haben hauptsächlich, also am meisten Hunde. 60, 70 Hunde sind da bei uns.
Ach, krass.
Ja. Das ist kein kleines Tierheim mehr.
Wow.
Ja, wir haben uns ja auch so einen Namen gemacht mit der Arbeit mit den schwierigen Tieren. Und entsprechend kriegen wir auch ständig Anfragen. Und so ist es gewachsen. Ne? So ist ein großer Tierschutzverein. Wir haben 16 Angestellte, weißt du, inklusive Tierärztin.
Ich sag mal so, der Sammy hat zu mir gesagt, Jan, du musst unbedingt mit ihr reden. Unbedingt. Tierschutz macht sie schon ihr Leben lang.
Ja.
Aber sie verpackt das immer so klein. Und das ist es nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, mit der rede ich.
Ja, wir haben Katzen, Und Kleintiere, das kommt immer drauf an. Chinchillas, Degus, Mäuse, Ratten, Kaninchen natürlich, Meerschweinchen, das Ganze. Jetzt haben wir gerade drei Vögel gekriegt und alles Mögliche halt. Ne? Wir hatten früher Nutztiere. Bei uns ist so das Tierheim zur Hälfte abgebrannt vor 10 Jahren. Und da haben wir die Nutztiere damals abgeschafft. Also Nutztiere in Anführungsstrichen, Weidetiere, einfach um Raum zu schaffen, Platz zu schaffen, auch von der Kapazität her. Ne? Und haben, also bei mir laufen jetzt 2 Schafböcke. Die wären sonst in die Pfanne gekommen. Und die leben, die sind unkastriert, die haben noch einen Besitzer und die haben bei mir jetzt einfach so ein schönes Leben, solange sie leben dürfen. Und ich hoffe, sie dürfen ganz lange bei mir leben. Ich darf sie nicht kastrieren. Und es sind so, ne, vielleicht setzt er sie noch egal. Aber die haben bei mir ein geiles Leben auf einem Riesengrundstück und leben so, laufen bei den Hunden rum, liegen ganz oft auf der Terrasse. Und ach, das ist auch so schön. Also, weißt du, so.
Deswegen wohnt der Herr Stift bei mir. Das ist ein Ziegenbock.
Nein!
Ja. Selbe Geschichte.
Das gibt's doch nicht.
Bester Freund von den Border Collies. Er drückt seine Liebe gerne damit aus, dass er mit Vollkaracho mit seinen Hörnern gegen den Zaun rennt, hinter dem sie stehen, ja? Aber darum wohnt der Stift bei mir, damit da kein Essen geworden ist.
Also der eine Schafbock hat neulich meine Kangalhündin umgeschmissen. Jetzt stehen sie gerade hinter Strom. Solange der Kangal lebt, sind sie hinter Strom. Dass ja der Kangalhündin nichts passiert, weil sie geht so gerne. Also das ist die Genetik der Hunde, weißt du? Die ist halt ganz gerne bei den Schafen. Ich hatte schon öfters immer meine Pflege. Und da ist blüht sie auf. Das findet sie halt ganz toll, tatsächlich, ne?
Also war halt ein Fest, sehr großes Tierheim. Du wohnst genau gegenüber davon. Mhm. Du hast sehr, 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 sehr gut geratene Kinder. Die besten Hunde auf dieser Welt.
Ja!
Du bist sehr fröhlich. Du glaubst, und das glaube ich inzwischen auch wirklich, den Sinn des Lebens zumindest ein bisschen verstanden zu haben. Würde ich voll unterschreiben.
Ja, das glaube ich schon.
Total cool. Ja. Mhm. Du schreibst Bücher. Mhm. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Müssen wir auch mal hingehen.
Oh weh.
Ja. Weil nämlich gerade eins rausgekommen ist.
Genau, ja.
Worüber? Mit wem? Worum geht's?
Beim Kosmos Verlag. Ich habe vor ein paar Jahren schon Aggressionsverhalten beim Hund, weil das so das Thema war, mein Thema auch. Habe ich mit 2 anderen Autoren noch geschrieben und die Fallbeispiele zum Beispiel, das kommt von mir auch, weil ich so habe ich ja vorhin schon gesagt, mit schwierigen Hunden arbeite. Wenn mich ein Hund anknurrt, dann, du glaubst es nicht, die Leute halten mich für verrückt. Wenn mich ein Hund anknurrt, dann muss ich immer lachen, weißt du? Und sag, komm her, spitz du, na, wie redst du denn mit mir? Gib mir leer, mein Schatz. Und ja, da geht mir das Herz auf, weil er sagt was zu mir. Er ist zumindest mal kommuniziert er mit mir.
Du wirst lachen, die Christiane Rohn war hier vom Argenhof und sie hat auch genau das gesagt, Jan, das Allerschlimmste, was doch passieren kann, ist, dass die Hunde oder die Tiere nicht mehr mit uns kommunizieren.
Ja, ja.
Solange sie noch kommunizieren, ist doch alles fein, solange kann ich doch antworten, ist doch perfekt.
Ja, genau.
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sie nicht mehr kommunizieren, dann haben wir ein riesengroßes Problem.
Ja.
Ich muss ihnen erstmal wieder zeigen, dass sie reden dürfen.
Ja, ganz genau. Das ist genau das, ja. Und ich lasse sie reden und sie dürfen böse Wörter sagen, weißt du? Ja. Ist doch nicht schlimm, können sie doch. Ich habe die Antworten und ich glaube, dass ich über die Arbeit mit den Hunden auch zufriedener geworden bin, gelassener geworden bin und fröhlicher geworden bin. Also ich habe meine Emotionen viel, viel besser unter Kontrolle. Wenn ich immer höre, die Leute haben schlechte Laune oder so, das kann ich mir bei den Tieren nicht leisten. Weißt du? Und ich glaube, und auch das ist wieder ein Geschenk, für das ich so dankbar bin, dass ich jetzt so ausgeglichen bin, weil ich kann es mir nicht leisten, schlechte Laune zu haben bei Hunden.
Auch Zeitstress kann man sich halt einfach nicht leisten.
Geht nicht. Mhm. Die Hunde geben dir auch die Zeit vor, wie lange man mit ihnen arbeitet. Mhm. Und deshalb ist alles so gut und entspannt. Weißt du, so.
Ja, voll. Ich bin voll bei dir, zu 100%.
Gell?
Und das macht es so einfach.
Ja,
genau. Wenn man einmal kurz verstanden hat, steig mal aus deinem komischen Hamsterrad, in dem du den ganzen Tag läufst.
Ja.
Dir zeigen ja gerade alle um dich rum, dass es anders geht.
Genau, ganz genau. Ja. Und wie, wenn du dann die Hunde siehst, wie wenig man braucht fürs Leben. Weißt du so? Auch.
Wenn man spannende Frage. Ich habe gerade eine Folge aufgenommen zu dem Thema, was brauchen Hunde wirklich? Mhm. Und jetzt wirfst du es auf. Was ist denn deine Antwort auf genau diese Frage?
Hunde brauchen Menschen. Das brauchen sie schon. Alle Hunde brauchen Menschen. Auch die, die sagen nein, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder genetisch oder was auch immer irgendwas mitbringt. Aber sie brauchen alle Menschen und lieben uns und das macht das Zusammenleben ja auch so wunderschön.
Im Gegensatz zu dem Leben mit Katzen.
Früher hatte ich mal Katzen, aber...
Ich habe Katzen, deswegen darf ich das sagen.
Ich hatte früher Katzen, ich bin allergisch gegen Katzen. Ich ist aber auch, ach, das hat jetzt meine Tochter, jetzt komme ich ganz vom Thema ab, aber sagt die Katrin neulich, ja, es war ja schön mit den Tieren, aber weißt du, Mama, wenn man so einen Pulli anhatte und irgendjemand, die Schulkameradin hat dann gesagt, wie riechst du heute? Da hatte wieder irgendeine Katze in den Wäschekorb gepinkelt. So Erinnerungen, die armen Kinder, und dann schon, oh mein Gott. Weißt
du? Das wahre Leben. Das wahre Leben.
Und die Katzen sind halt manchmal so, gerade wenn du mehrere hast und dann noch Hunde und alles Mögliche dabei. Deshalb Katzen, nein. Habe ich für mich beschlossen, nein. Ich bleib bei den Hunden.
Wo waren wir? Schließen wir die Klammer mit den Katzen und gehen zurück zu der Frage, was Hunde wirklich brauchen. Ja,
was brauchen denn Hunde noch? Ich glaube, Hunde brauchen eigentlich viel weniger, als man denkt. Es sei denn, was die Leute falsch machen, und das ist das größte Problem im Tierschutz momentan, dass sich die Leute Tiere anschaffen, die nicht in ihr Leben passen. Und wenn ich mir einen Schäferhund, einen Dobermann und einen Malinois kaufe, um jetzt gar nicht nach Border Collies zu gucken, sondern ich habe Wachhunde und Arbeitshunde und ich will gar nicht das böse Wort Auslastung sagen, aber man muss sie verstehen in ihrem Verhalten und man muss ihnen der Art entsprechend doch auch natürlich ein Leben schenken.
Yes.
Und diese Malinois, die momentan wirklich fluten die Tierheime, die Zwangsstörungen zeigen, weil sie nicht verstanden werden. Und das ist ja fast geisteskrank dann. Den kann man so schlecht helfen, weil die wirklich geisteskrank gemacht worden sind.
Lass mich da kurz rein. Ich höre gerade den Podcast von der Anita Balsa. Und sie erzählt von vor über 20 Jahren, wie sie sich ihre Malinois-Hündin damals für den Rettungshundesport oder für die Rettungsarbeit geholt hat. Und damals hat die Züchterin schon ihr gesagt, ey Anita, super, dass du jetzt einen holst. Das wird nicht mehr möglich sein, weil die nur noch Trieb auf Trieb setzen und diese Hunde irgendwann nicht mehr in das Leben passen. Ja. Ich habe die Folge jetzt gerade gehört, deswegen habe ich es noch so im Kopf. Und da sagt sie, und heute ist genau das eingetreten. Ist so. Und jetzt sagst du es auch.
Es ist so. Es ist furchtbar. Ich habe einen Hund, da hat mir ein Tierheim ein Video geschickt. Also es gibt so eine Tierheimgruppe, das sind 350 WhatsApp-Gruppe, 350 Tierheime drin. Und da war auch ein Film gezeigt worden, wo ein Hund, ein junger Malinois, der war noch kein Jahr alt, ich glaube 7, 8 Monate alt, ist im Kreis getreten, hat seine Rute total kaputt gebissen. Und da haben die geschrieben, sie schneiden ihm jetzt einfach den Schwanz ab, amputieren den Schwanz, damit er den nicht mehr verletzen kann. Da hat er gesagt, oh nein, bitte nicht. Ich nehme den Hund zu mir in unser Tierheim. Wir wissen, wie man mit Zwangsstörungen umgeht. Und er hat jetzt seine Rute behalten. Die ist jetzt abgeheilt, alles super. Er zeigt auch kaum mehr Zwangsstörungen, nur noch in wirklich ganz hochstressigen Situationen. Aber er ist, wie er ist. Es ist ein Malinois. Und ich habe den vermittelt. Und der ist einen Mann, der wirklich toll ist und verständnisvoll. Der stand neulich wirklich weinend vor mir. Er sagt, Herr Ute, der macht mich wahnsinnig.
Ja.
Weil der immer wieder alles in Frage stellt und so hochtriebig ist und so narrisch ist und nicht runterzukriegen ist. Das ist so schwer, diese Hunde auszubremsen, ne?
Und sie können ja selber nichts dafür.
Sie können nichts dazu, ja. Und die Leute, und dann wird auch nicht auf eine gute Zucht geachtet, da wird ja billig gekauft bei eBay. Und das sind diese ganzen Schäferhunde, aber auch diese ganzen Moloser, weißt du, die einfach gekauft werden, weil die so Knutschgesichtchen haben, so süße, da werden noch Fehlfarben. Eine Fehlfarbe beinhaltet ja immer eine genetische Veränderung. Das hat auch mit Verhalten zu tun. Farbe ist auch Verhalten. Und diese Hunde sind alle bekloppt. Da, du kriegst nur noch bissige Old English Bulldogs ins Tierheim, weil die alles mischen ohne Hirn und dann auf den Markt schmeißen. Dann wird noch aus dem Ausland geholt, was sich ja, das hat aber nichts mit Tierschutz, Auslandstierschutz zu tun. Da werden einfach Rassen dort produziert und billig importiert. Und da wird noch mal noch weniger auf Wesen geachtet oder anders auf Wesen. Da soll ein Hund Aggressionsverhalten zeigen. Ja. Und die werden nach Deutschland geholt oder Österreich oder egal wo und beißen dann heftig. Und ich hatte jetzt einen Hund, ein Tierschutzhund, ja, der ist nach Deutschland gerettet worden, verkauft worden und sollte jetzt hier 4 Wochen später eingeschläfert werden, weil er übelst gebissen hat. Und das ist reihenweise, dass auch die Auslandshunde reihenweise eingeschläfert werden müssen.
Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich wusste das nicht, bis eben Christiane Rohn das hier in ihrer Folge erzählt hat. Ich weiß die Zahl nicht mehr, aber sie hat eine Zahl genannt, wie viele Hunde durchschnittlich am Tag in Deutschland eingeschläfert werden. Ich konnte das nicht glauben.
Ja, doch.
Also mittlerweile, also ich glaube das, ist aber so, ja. Das war für mich in der Dimension eine neue Welt, wo ich dachte, wow, was machen wir hier?
Ja.
Also es ist nicht gut, um es nett zu formulieren. Ja. Und dann ist so wieder die Frage, warum passiert all das, wenn doch so viele Menschen schon wissen, dass das nicht gut ist? So, oder die Anschlussfrage, so, was können wir machen?
Ja.
Und mit wir meine ich jeden, der zuhört und sich jetzt auch diese Frage stellt, damit das nicht so weitergeht.
Ja. Also das Wissen um die Hunde fehlt ja schon. Und da bin ich jetzt wieder an so einer neuen Idee, die ich hatte, mit anderen zusammen. Wir haben die Initiative Tierheim-Coaching gegründet. Das sind 9 Hundetrainer, die alle aus dem Tierschutz kommen, so wie ich, die ehrenamtlich arbeiten und die in ganz Deutschland 12-monatige Ausbildung für Tierheimleute anbieten, ehrenamtlich. Und um den Tierheimen zu helfen, also es ist ein kleiner Betrag, den sie zahlen müssen, eben für die ganzen Umlagen, die wir haben. Ne? Aber die ganze Arbeit ist ehrenamtlich. Und da läuft jetzt momentan eine Reihe im Westen Deutschlands, in Troisdorf und in Leipzig, im Osten Deutschlands. Und jetzt im Sommer fangen wir wieder im Norden an und zum Jahreswechsel werden wir dann nach Kassel gehen. Da haben wir jetzt ein Tierheim gefunden, das uns einlädt. Wir brauchen ja Seminarräume, wir brauchen Platz für die Arbeit mit den Hunden und zeigen denen, wie man mit den Tieren, also da gibt's auch ein Seminar, das heißt Rassekunde, weil die wissen das oft gar nicht und gerade die ganzen Auslandshunde, da wissen die oftmals gar nicht, da fängt da schon an. Und die ganzen Tierschützer vor Ort, da unten, die Deutschen, die haben gar keine Ahnung von den Rassen, die es dort gibt und holen die süßen Knuddelbärchen hierher und wundern sich dann, dass die Knuddelbärchen nicht dankbar sind. Ein Hund, und dann kriege ich nämlich jetzt die Brücke zu einem Angstbuch. Ein Hund, da hat mich eine große Organisation angerufen. Ute, wir haben vor 2-3 Monaten einen Welpen, 4 Monate alt, in ein Tierheim geschickt, zum Vermitteln. Und die haben den dort seitdem im Einzelzwinger sitzen, kommen dann an den dran, weil er beißt. Und sie sagen jetzt, das ist ein Herdenschützer. Und wenn der jetzt schon so beißt, ist der unvermittelbar als erwachsener Hund. Und sie wollen diesen jungen Hund, der da jetzt gerade mal 7 Monate alt war oder was, einschläfern. Und dann habe ich gesagt, ne, bring ihn her, komm, bring ihn her. Und dann kam da ein vollkommen armes Wesen an, das ein Kind, das 3 Monate alleine im Zwinger saß und gruselig von Menschen bedrängt wurde Und wir haben uns den gepackt und gesagt, so, jetzt reißt du dich mal zusammen. Wir meinen es gut mit dir, ja, und jetzt bist du mal brav. Und das ist ein Hund, der war ganz schnell normal, ist halt ein Herdenschützer, ist misstrauisch Fremden gegenüber. Und eine Frau, die mit mir das Buch geschrieben hat, Katja Schumacher, die hat den nämlich behalten und deshalb kriege ich die Brücke zu unserem Buch. Und die arbeitet als Hundetrainerin hauptsächlich für Angsthunde. Und es ist ihr bester Hund, weißt du, weil der total cool ist. Das ist ein ganz toller Herdenschützer, sind ja geil. Die sind total sozial, die hören auch gut, ja, aber die sind, haben so ein Standing. Ja. Und die arbeitet ganz viel mit diesem Hund, weißt du. Das ist ihr Arbeitshund, ihr Helfer, ne? Und der wäre tot, weil die Leute nicht wussten, wie sie mit eben diesem kleinen Herdenschützer und also das eine und das andere mit dem Angsthund umgehen müssen. Das ist ein Riesenproblem. Das heißt immer, man muss sie lassen, die müssen von alleine kommen. Nee. Nein, du musst sagen, geh her, Putzelche, ich halte dich. Ja. Na, ich helfe dir. Ja. Und das ist so schön und das ist auch so eine schöne Arbeit. Ich habe jetzt am Wochenende, weißt du, so Arbeit mit Tierschutzhunden, hatten wir auch so einen Angsthund, der hat geschrien und um sich gebissen. Und da herauszufinden, was ist sein Problem. Dieser Hund hat ein Trauma gehabt, tatsächlich. Aber wir hatten mehrere Leute, hatten den im Arm und er ist eingeschlafen im Arm. Weißt du, wenn man weiß, wie man sie anfasst und wo sein Problem ist. Und das Problem haben wir erstmal umschifft. Und dann hat er sich so angelehnt und war so glücklich und es war so schön für alle Leute. Und jetzt bin ich wieder so froh, weil das so arg schön war für die Leute auch zu sehen. Es war so ein schönes Seminar jetzt gerade, das ich hatte. Und diese Arbeit mit den Angsthunden, das ist, weißt, das ist so eine Leidenschaft von mir. Und da ein Buch schreiben zu dürfen, mhm, und den Leuten dieses Verhalten zu erklären, warum sie das machen. Und mich haben schon Leute angeschrieben und angerufen und haben gesagt, ich verstehe jetzt meinen Hund, ich habe das Buch gelesen, ich verstehe jetzt endlich meinen Hund viel besser. Und dafür mache ich es, weißt du, und zack, bin ich schon wieder glücklich. Schon wieder habe ich ein Geschenk, weißt du, so, ja, weil ich Menschen und Hunde glücklich machen kann. Es ist so schön, das Leben ist wirklich schön.
Und dann, und das meine ich gar nicht böse, unterm Strich so einfach, ne?
Ja.
Also du schreibst das auf, was du weißt.
Genau.
Und das muss nur jemand lesen, der das Problem hat.
Genau.
Und der hat danach eine Lösung.
Genau, ja.
Und das ist jetzt ja ganz weit runter. So ein Buch schreibt sich nicht von allein und die Erfahrung kommt auch nicht von allein, aber so einfach dann doch.
Ja, genau.
Lies 10 Seiten und vielleicht bist du schon fertig.
Ja,
genau. Weil genau das da steht, was du gebraucht hast.
Genau, was du gebraucht hast. Und das ist keine Arbeitsanleitung, weil die kannst du nicht geben. Mhm. Du kannst gerade bei den Angsthunden, das ist so individuell, diese Probleme, die sie mit sich bringen, du musst da so genau hingucken. Da habe ich gerade am Wochenende, da haben das die Teilnehmer auch so herausgefunden, so, dass man nicht so die einfache erste Lösung nehmen kann, weil das Problem sitzt manchmal viel tiefer und du musst das Problem finden, um dem Hund zu helfen. Das ist nochmal so ein Knackpunkt, aber ich glaube, wenn man ihn verstanden hat, und das haben wir versucht auch in dem Buch aufzudröseln, wenn man den Hund verstanden hat, warum er sich so verhält und das vor allen Dingen, die nicht alle Angst haben, die da draußen rumlaufen. Ne? Die haben doch gar keine Angst. Da war jetzt auch einer dabei, der war unsicher. Wir konnten dann zeigen, dass der einfach vorsichtig ist in manchen Dingen, aber eine total coole Socke war in anderen Dingen. Du musst halt mal gucken, was kann er denn sonst so und wie ist denn die Körpersprache in anderen Situationen, wenn der und das geht uns doch auch so, wenn uns ein Fremder anspricht, dass man erstmal, was meint der jetzt, was will der jetzt gerade von mir, dass man da vielleicht einfach, wir haben uns die Gesichter der Hunde angeguckt, die Augen der Hunde, weißt du? Und haben dann gesehen, den Unterschied, was ist Misstrauen, was ist Unsicherheit, was ist Ängstlichkeit, was ist eine Befürchtung, was ist eine Frage? Die Hunde haben ja manchmal Fragezeichen über dem Kopf. Einfach ein Fragezeichen. Und dieser Hund hatte ganz viele Fragezeichen immer. Wie? Was? Was meinst du? Ne, so. Und er hat Antworten gebraucht, weißt du? Und das ist so schön. Und das haben wir da in dem Buch versucht aufzudröseln. Und wie man das erkennen kann.
Verrückt, weil also ich stimme mir bei allem zu. Und dann bin ich trotzdem so schnell wieder an dem Punkt. Und an dem Punkt bin ich, seitdem ich all diese Aufnahmen mache, so häufig, so, warum sind wir immer noch da, wo wir heute sind? Und wenn ich mit ganz vielen Tierschutzorganisationen spreche, dann sagen die zu mir, ey Jan, wir sind an einem Punkt, wo wir noch nie waren. Mhm. Wir haben ein Problem. Dieses ganze Ding hier kollabiert.
Total.
Und wir können es nicht aufhalten. Mhm. Und dann denke ich so, ja, aber wenn wir das doch wissen und wir auf der anderen Seite doch auch diese extrem hohe Expertise in diesem Land haben, was Hunde angeht. Mhm. Und die haben wir ja, das können wir ja nicht wegsprechen. So.
Ja.
Warum sind wir immer noch an dem Punkt, wo wir sind?
Ja, weil sich die Hundewelt, gerade die Hundewelt, es sind so viele Experten, die gegensätzlicher Meinung sind. Was soll ich denn sagen?
Ja.
Und da sind sie sich ja schon nicht, bis in höchster Ebene nicht einig, leider. Also, wobei die Leute, mit denen ich zu tun habe, es ist aber auch wieder meine Blase, die im Tierschutz wirklich erfolgreich helfen, die arbeiten alle so wie ich. Aber es gibt andere, die arbeiten anders. Und die würden jetzt meine Arbeit für falsch ansehen. Ne? Und da fängt es schon an.
Das war einer der krassesten Momente in meinem Hundeleben. Als mir, also in meiner kleinen, heilen Welt, war Tierschutz Tierschutz.
Mhm.
Und alle haben da an einem Strang gezogen.
Mhm.
Und dann hat mir jemand gesagt, Jan, das ist alles, aber keine heile Welt.
Nein.
Hier hackt eine Krähe der anderen das Auge aus, so schnell kannst du aber nicht gucken.
Ja.
Weil jeder glaubt, dass er den besten Tierschutz macht.
Also nicht jeder. Nicht jeder. Na?
Aber das war das Zitat, jetzt brechen wir es runter. Und ne, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte, bin ich dabei. Aber für mich war es so, ey, wie kann denn jemand, der Tieren hilft, und jetzt jemandem anderen, der Tieren hilft, auch wieder gut und schlecht weggenommen, wie kann der denn nicht mit dem eine Basis finden, über das zu sprechen, was sie machen?
Absolut, genau. Bin ich auch deiner Meinung. Aber wir hatten jetzt letztes Jahr, und da ist schon wieder so eine Erfindung von mir auch.
Pack mal zu meiner Zusammenfassung dazu. Du bist auch so ein bisschen Daniel Düsentrieb.
Ich hatte ja erzählt von dieser WhatsApp-Gruppe mit 350 Tierheimen.
Nein, das finde ich
Weltklasse. Wir sind wirklich ziemlich einer Meinung und arbeiten auch ziemlich ähnlich, helfen uns unglaublich. Also es gibt auch die andere Seite, eine sehr, sehr gute Seite. Und du kannst dir nicht vorstellen, was da draußen los ist. Da steht dann drin, wir haben heute 70 Chihuahuas bekommen vom Veterinäramt und dann zack, zack, zack werden die aufgeteilt. Dann haben welche Bilder reingestellt und es geht Schlag auf Schlag. Wir haben circa 680 Chinchillas.
Ah, das weiß ich, da habe ich mit der Kate zugeschrieben. Mhm. Weil sie es auf Instagram gepostet hat ich das nicht glauben konnte.
Doch, und in 19 Käfigen, war in kleinen, 19 kleinen Käfigen waren 680 Chinchillas und zack, zack, zack wurden die verteilt über Deutschland. Also wir helfen uns da auch unglaublich. Und so geht das in einer, glaub nicht, das ist in einer Tour. Da sind da mal 30 Katzen aus der Wohnung zu holen, da sind da mal 80 Katzen aus der Wohnung zu holen, alle verrotzt, krank, Inzucht, weißt du, was die Tierheime belasten und die Tierheime sind am Ende. Und da kam der Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen laut werden. Und daraus ist mit anderen Leuten, ich habe das Bündnis Schattenhund initiiert. Und da sind auch Tierschutzleute drin und aus dieser Bündnis Schattenhund ist der Brandbrief entstanden, der letztes Jahr überall in den Medien war. Und dann haben wir ja auch Unterschriften gesammelt, überall und haben diese Unterschriften der Carrie in Berlin übergeben. Da war ich auch dabei.
Das ist ja verrückt, wo du dabei warst. Und das hat der Sammy mir nicht erzählt.
Warum auch? Ist ja auch nicht so wichtig, aber ich sage.
Naja, also jetzt wollen wir mal kurz ehrlich sein. Das ist ja brutal wichtig. Und damit machst du ja was ganz, ganz wenige Menschen in diesem Land gemacht haben.
Aber wir haben es gemeinsam dann gemacht. Also da war zum Beispiel, und das meine ich, da kommen dann so viele Geschenke. Da kam eine Künstlerin, die hat dann immer Bilder gemacht. Wir hatten ein Thema. Also in dem Brandbrief waren ganz viele Forderungen. Das muss sich ändern, damit sich was ändert. Und zu jeder Forderung hat eine Künstlerin ein Bild gemacht. Und dann haben wir alle in dieser Gruppe, und nicht alle, aber ganz viele, mit ihren Texten dieses Bild genommen und da waren überall zu viele Hände, zu viele Schnauzen für zu wenig Hände, war immer so der Titel. Dann kam irgendein Bild dazu und dann haben die ihr Problem geschildert oder so. Und genau zu dem Thema dann immer. Und so hatten wir wöchentlich, immer sonntags abends um die gleiche Zeit, bam, ging das nächste Bild raus. Und das so deutschlandweit in ganz vielen Tierheimen, in Instagram und in Facebook und TikTok. Und da wurden endlich mal, da haben wir auf uns aufmerksam machen können damit, weißt du? Das war so ein Zusammenhalt, das hättest du erleben sollen, weißt du? Wie wir alle gefiebert haben auf den nächsten Sonntag dann auch und es geht dann weiter und der nächste Punkt bis hin, wir haben dann die Forderung bis zur Übergabe dieser Stimmen und es waren dann insgesamt fast, da hat noch jemand Stimmen gesammelt und da waren das fast 200.000 Stimmen, die wir übergeben haben, weißt du, der Kari, und haben gesagt, hier, wir brauchen Hilfe. Und jetzt wird's gehört, jetzt gibt es auf höchster Ebene, ob sich was tut, kann ich wirklich nur hoffen, weil es ist notwendig. Ich glaube, dass ganz viele Tierschutzvereine wirklich kaputt gehen werden. Die werden es nicht leisten. Man muss es so sagen, weil der Mindestlohn geht hoch, was super ist. Die Leute werden viel zu wenig bezahlt, wie die ganzen Pflegekräfte, auch die Posten, alle viel mehr Geld verdienen. Aber wir können es uns nicht leisten. Wir sind von ca. 2.000 Euro waren wir auf 6.000 Euro Stromkosten gekommen. Weißt du, kurzfristig, dann gab es ja diese Bremse, aber wir haben jetzt Solar aufs Dach, um diese Kosten zu deckeln. Kostet aber auch wieder, waren auch wieder 30.000 Euro, weißt du? Und so geht, es geht die Gebäude, es geht alles kaputt. Du hast aber kein Geld, um da auch noch zu verbessern. Und die Anforderungen werden höher, die Tiere werden schwieriger. Jetzt fangen schon, wir haben ja schon Jahre eben diese schwierigen Hunde. Und das explodiert gerade mit den Hunden. Und jetzt kommen auch bissige Katzen. Also, weil, ja, du glaubst nicht, wie viele auffällige Katzen es mittlerweile gibt. Weißt du, so, weil verrückt. Die Leute, ja, der Umgang so unnormal wird. Es ist diese Natürlichkeit. Und ich glaube, wenn du die Frage, um zu beantworten, was brauchen denn Hunde, wieder einen sozialen, normalen Umgang. Es sind keine konditionierten Fressmaschinen und es sind aber auch keine Arbeitstiere, die man irgendwo in Zwinger steckt. Die brauchen soziale Ansprache, soziales Lernen, einen sozialen Umgang wieder. Die haben die Lebensweise angenommen von uns oder wir von ihnen, da sprechen sich ja die Wissenschaftler noch dagegen aus, wer jetzt von wem gelernt hat. Ob Hund, also gibt ja keine Tierart, die so nah bei uns lebt und die uns so gut versteht. Ich kann ehrlich sein zum Hund, weil er versteht mich. Der versteht meine Launen, der versteht meine Sorgen, der sieht es, der erkennt es. Und er erkennt auch meine Schwäche. Und die nutzt er aus, schamlos, ja, weil er so ist.
Ist ein gutes Recht. Ist ein genau. Gutes Recht. Ja.
Ja. Und das brauchen Hunde. Wieder Menschen mit vernünftigem, normalem Sozialverhalten, weißt du? Die wissen heute nicht mehr, wie man mit dem Hund so umgeht. Also wie man überhaupt sozial miteinander umgeht.
So spannend, immer wenn jemand das sagt, muss ich an Jan Köppen denken, der hier auch schon saß und der das Zitat gesagt hat, Jan, in dem Umgang zwischen einem Mensch und einem Hund, glaube ich, sehen wir den Umgang der gesamten Gesellschaft.
Das ist ein guter Spruch. Der gefällt mir. Ja. Das ist so weise.
Ja.
Das ist so weise.
Ja, und ich habe, als er das gesagt hat, habe ich gesagt, oh, ja, ja, genau. Du hast so recht.
Genau.
Du hast so
absolut.
Recht.
Absolut, ja.
Das trifft's.
Ja,
komplett.
Genau. Deshalb kann ich, glaube ich, weißt du, so wenn man mit Menschen zusammen ist, in so einer Blase, wo alle so Tiere so lieben und aber auch normal mit umgehen, sie nicht vergöttern und nicht auf den Thron heben, sondern einfach als Teil des Lebens sehen. Und dann fühlt man sich auch in der Gesellschaft wohl. In meiner kleinen Gesellschaft. Und ich glaube, das ist es. Und da haben wir wieder eine Frage beantwortet. Guck mal, was mir plötzlich so die Haken schlagen.
Ja, aber weil es dann ja also einfach das Leben ist.
Genau.
So wie die Frage sich beantwortet. Und dann brauchst du gar keine Theorien oder sonst irgendwas, sondern that's life, Punkt.
Genau.
Und wenn du das einfach natürlich hältst, im Umgang mit den Hunden oder Katzen, was du gerade sagst, dann ist ja alles okay.
Richtig.
Probleme entstehen in meiner Wahrnehmung immer dann, wenn wir diese Natürlichkeit außer Acht lassen und probieren, Grenzen zu sprengen, die uns so deutlich gezeigt werden.
Genau.
Ja. Ne, und du hast vorhin gesagt, so, dass du so viel von dem gelernt hast. Und dann habe ich gedacht, so, ey, wie witzig, ich muss dich sofort an einen Border Collie-Rüden von mir denken. Ja, ich habe naiverweise gedacht, wenn ich einen Gartenzaun baue, dann bleibt der in meinem Garten. Also heute rückblickend, sag mal, wie dumm. So, ich baue eine künstliche Grenze, um den zu halten. So, noch blöder kann man ja gar nicht sein.
Genau.
So, und nicht falsch, also bitte baut einen Zaun, wenn da eine Straße ist. So, der ist einfach da drüber gegangen. Dann habe ich den höher gebaut, dann ist er da wieder drüber gegangen. Dann habe ich irgendwann gedacht, wenn ich den noch höher baue, dann wird das gefährlich. Ich kann den nicht noch höher bauen. Ja. Ich musste mir sehr schnell was anderes einfallen lassen.
Genau. Und dann kamst du als Persönlichkeit dazu ins Spiel.
Und dann war auf einmal, ey, wenn du gehen willst, dann musst du gehen. Und wenn du bleiben möchtest, darfst du bleiben.
Ja.
That's all.
Ja.
Punkt.
Genau.
Ja. So, und ist doch gut, dass du sagst, nee, ist doch klar, ich will ja gar nicht gehen.
Genau.
Ich wollte dir nur zeigen, dass du mich nicht halten kannst, nur weil du glaubst, dass du das kannst.
Genau. Ja.
Ja, okay, so schön. Und jetzt kann man darüber wieder lachen, aber das sind so die Learnings, wo ich sage, wenn wir einfach das ein bisschen beherzigen, oder es sind so ganz kleine Sachen, durfte ich auch lernen. Wir fragen Hunde, ob sie was machen wollen oder nicht. So, ich gehe Fahrrad fahren und ich frage den Hund, willst du mit, ja oder nein?
Genau.
Und der kann natürlich nicht Ja oder Nein sagen.
Doch.
Aber der kann halt den Schritt auf mich zugehen oder den Schritt von mir weggehen oder den Blick abwenden.
Genau.
Und wenn ich das akzeptiere, so, dann kann er doch in dem Rahmen, in dem kleinen Rahmen, in dem er in der Menschenwelt entscheiden kann, er kann doch mal eine Entscheidung treffen. Ist doch super.
Das mache ich. Ich stehe vorm Auto und mein Mann sagt immer, wen nimmst du mit? Aufs Seminar
reisen. Keine Ahnung, sehen wir gleich.
So, genau, weiß ich nicht. Ja. Also vielleicht die, also meistens ist es jetzt der kleine weiße Spitz. Aber das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Also entweder auf wen ich gerade Lust habe mitzunehmen oder der mir signalisiert, oh bitte, ich will heute mal mit. Okay, dann bist du's. Ja. Also die Hunde entscheiden ganz oft, wer mit darf.
Ja, genau. Und genauso wichtig finde ich das, was du gerade gesagt hast. Und auf wen du auch gerade Bock hast. Und dieses, wir leben hier auf Augenhöhe. Ja, aber das beinhaltet auch, dass ich als Mensch hier Rechte habe.
Genau.
Und wenn ich gerade mal eine Auszeit brauche oder wenn bei mir gerade mal eine Grenze überschritten ist, dann darf ich das auch mal kommunizieren.
Genau.
Also hier touren nicht 8 Hunde von morgens bis abends auf meinem Bauch rum, wenn ich irgendwo liege, weil das wehtut. Das machen wir nicht.
Ja, genau.
So,
ja.
Und ganz einfach. Und das sind auch so, ne, wo ich denke, ey, sag doch einfach ja und nein.
Ja,
und dann gestattest du deinem Gegenüber auch ja und nein.
Und das machen die. Die Hunde, die kommunizieren so schön mit uns. Ja. Und deshalb, und auch, weißt du, ich habe meine Hunde, guck sie dir an. Du hast es erlebt, als ich das Auto aufgemacht habe. Du hast mich ja abgeholt. Sie hat jetzt eine Leine, weil ich sie hinterher ziehe. Also ein Halsband. Ja. Leine, sie ist, ich habe, guck, wir sind gelaufen, ich habe keine Leine dabei. Diese Hunde haben keine Halsbänder dabei.
Ja.
Und du sagtest noch, da kommt ein Autohäuser, meine Hunde passen auf.
Ja.
Die bleiben bei mir und passen auf. Ich kann ihnen vertrauen, weil die Hunde, die sind nicht irgendwie, die haben keinen Kadavergehorsam, sondern du hast sie gesehen, die laufen frei. Mhm. Aber sie orientieren sich an mir, wir gehen den gleichen Weg und wenn ich sage, Mädels, bleibt hier, bleiben Ladies, sag ich meistens, und dann bleiben die Ladies hier. Und ich habe vorhin von meiner Uschi erzählt, die bei mir ihr rumänisches Leben lebte. Wir haben so einen Staketenzaun, da können die alle Kleinen durch.
Willkommen auf meinem Grundstück.
Aber ich brauche keinen Zaun, weißt du?
Ja.
Für den Fred, weil der würde Leute, die vorbeilaufen, nicht freundlich begrüßen. Deshalb ist es gut, dass da ein Zaun ist. Aber für alle anderen brauche ich keinen Zaun. Die gehen da durch. Ja, die Kleine geht raus und verbellt die Leute. Und ich lache mich kaputt, weil die würde niemals hingehen und beißen oder sonst irgendwas. Sie kommt auch wieder rein. Die sagt aber, weg hier wohne ich. Und das darf sie, finde ich. Dafür ist es ein Spitz. Und meine Uschi, wir wohnen an der Bundesstraße. Wirklich direkt an der Bundesstraße. Und wie oft Leute angerufen, da ist ein Hund an der Straße. Und sag ich, das ist die Uschi. Wenn das so eine kleine Graue ist, die geht nicht auf die Straße. Ich kann meinem Hund vertrauen. Und die ist uralt geworden, ist jetzt gestorben an der Straße. Die hat es geliebt. Abends um 10 hat die sich bei uns auf der Seite hingestellt und hat dann rüber Und das ganze Tierheim hat geantwortet. Und dann hat sie sich umgedreht, cool. Und dann ist sie wieder reinmarschiert. Ne? Die hat dann einfach mal für Stimmung gesorgt da drüben. Und dann kam sie wieder. Und so hat die dann auch Rehe verbellt, die sich bei uns verirrt haben. Und ja, und die durfte das. Die hat ein vollkommen freies Leben, weil ich ihr vertrauen konnte. Ja. Man muss ihnen auch vertrauen. Ja. Und da gehören aber auch Regeln dazu, die ich aufgestellt habe.
Voll.
Ja. Wenn ich, und ich sag immer, man muss einen festen Zaun bauen, also einen imaginären festen Zaun. Und in dem festen Zaun können sie sich vollkommen frei bewegen.
Ja.
Und da brauche ich auch keine Leine, brauche ich nichts. Genau. Wenn der Zaun steht, ein imaginärer Zaun.
Genau. Also wir haben diesen Zaun und zwar mit den Wörtern so, du kannst alles machen, was keinem anderen schadet.
Ja.
Aber was dem anderen schadet, entscheidest nicht du, sondern der andere.
Ja, ja.
Und das ist der wesentliche Punkt da dran.
Ah, auch gut.
Und dann ist alles in Ordnung.
Ja, genau.
Damit ist klar, in welchem Rahmen du dich hier bewegen darfst. Mhm. In dem Rahmen kannst du alles machen.
Ja, eben.
Schadest du jemandem anderen und der andere sagt dir das, dann hör auf damit.
Ja.
Weil du willst ja auch nicht, dass dir jemand schadet. Das Spiel ist ganz einfach.
Ja, 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 genau.
Das ist alles.
Ja, ja.
Punkt, mehr Regeln gibt es nicht.
Kleine Einschränkung, mein Fred, 75 Kilo, Presa Canario. Dem musste ich da andere Regeln aber vorgeben.
Aber so viel wiegen ja alle meine Hunde zusammen nicht. Ja. Deswegen geht das, weißt du?
Ja, 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 ja.
Aber das finde ich auch so cool an dir. Mhm. Du bist Tierschützerin aus dem Herzen und du redest trotzdem so über Hunde, wie du gerade über sie redest. Du hast vorhin mal gesagt, so die Drecksäcke und so. Und das finde ich, nein, pass auf, aber das finde ich so cool. Du hast gerade gesagt, sie dürfen nicht mit einer Krone auf so einen Thron gehoben werden. Und boah, weil das ist ja so ein anderes Extrem, was ich erlebe.
Mhm.
So dieses nur noch Rechte, Rechte, Rechte.
Ja.
Nein. Nein. Ey, wenn wir hier miteinander sind, dann sind da auch Pflichten.
Ja, klar.
Sonst ist ja kein Miteinander.
Ja, ja. Und es fühlt sich doch auch nicht gut an.
Richtig.
Also es ist doch viel schöner, eben miteinander zu sprechen und Dinge auszudiskutieren und einfach, und natürlich, also man kann doch nicht sagen, man lebt auf Augenhöhe und weil letztendlich in dem Moment, wo ich den Hund anschaffe, gehe ich schon nicht konform mit seinem Willen vielleicht.
Genau, voll.
Ne? Also in dem Moment, wo ich das Haus verlasse, weil ich arbeiten gehe und ihn nicht mitnehme, schränke ich den Hund schon ein gegen seinen Willen.
Ja.
In dem Moment, wo ich Futterzeiten vorgebe, also es gibt so ganz vieles, was ich vorgebe.
Ja, mein Tagesrhythmus, whatever.
Das ist mein Rhythmus und an den muss sich der Hund anpassen, weil es gar nicht anders geht. Und das sind meine, die haben den ganzen Tag Bespaßung, die haben eine Hundeklappe, die haben Narrenfreiheit, meine Hunde. Mhm. Die haben das schönste Leben. Und trotzdem habe ich einen sehr engen Zaun. Mhm. Für meine Regeln, die sind ganz wichtig. Und da gehört dazu, du bleibst bei mir auch ohne Leine.
Mhm.
Und weißt du, wie ich meine? Und dann liebe ich es, wenn die über die Wiesen rennen und spielen. Und die können weit weg, weil ich weiß, die gehen nicht, weil die kommen wieder. Weil die sind bei mir. Wir gehen gemeinsam spazieren. Die gehen nicht jagen, weil ich das nicht will.
Genau.
Weißt du? Und dann ist es so ein schönes, wir führen ein geiles Leben. Meine Hunde haben ganz sicher ein geiles Leben. Und guck, ich habe die ja immer und überall, also ein Teil zumindest immer dabei. Weißt du, so 24 Stunden. Ich mag hier gar nicht ohne sein. Ich fahre jetzt in Urlaub, Toskana. Das erste Mal seit Jahren wieder. Und da habe ich 3 Hunde dabei. Ich kann doch nicht ohne Hunde in Urlaub gehen. Weißt du, da würden andere sagen, die sind zu Hause bestens versorgt. Mhm. Aber nein, ich muss die mitnehmen. Mein Mann sagt immer, du hast sie doch nicht alle. Ne, warum nimmst du denn jetzt einen Hund mit? Weil ich gar nicht kann ohne. Ich muss dann morgens aus dem Hotel und muss dann eine Wiese suchen. Es wäre so viel einfacher manchmal, denke ich dann auch. Oh, jetzt musst du noch mal raus und es regnet. Wäre so viel schöner, jetzt einfach im Hotelzimmer zu bleiben. Aber nein, ich kann nicht ohne. Ich muss Hunde bei mir haben, um mich rum. Ich brauche sie auch im Bett. Die schlafen bei mir im Bett. Die zwei schlafen bei mir im Bett.
So ist richtig. So muss auch sein.
Ja.
Bin ich bei dir.
Der Fred liegt auf dem Sofa. Seit er 8 ist, aber aufs Sofa. Ne, so vorher nicht, weil er einfach so war, wie er war. Da hätte das Sofa, wäre noch mal so eine Ressource gewesen, die es uns schwerer gemacht hätte. Aber seitdem er 8 ist, liegt er mit einer selbst einpackt, wenn er so aufs Sofa geklettert ist und muss nachts mal aufs Klo oder so. Da habe ich immer so klack, klack. Da stand er dann auf dem Fußboden und dann stand immer der Fred, er ist immer heimlich nachts aufs Sofa, ne? Aber das war ja okay. Und dafür habe ich ihn auch wieder geliebt,
Weil
er es heimlich gemacht hat. Aber Ich sage, ja, er ist dumm wie Brot. Dann stand er mitten im Wohnzimmer, so mit einer Selbstverständlichkeit, stand er dann wie so eine Salzröhre mitten im Wohnzimmer. Ich habe gehört, wie er vom Sofa ist. Statt irgendwas zu machen oder irgendwo hinzulaufen, stand er dann so vorm Sofa wie eine Salzröhre. Und ich musste immer so lachen, weißt du?
Aber
und
genau das ist ja das, was du gesagt hast. So, das tut dir nicht weh.
Nein.
Also mach es einfach so fertig, ja, weißt du, ja, so voll genau. Entspannt. Ja. Wenn wir uns in 10 Jahren widersprechen, wo sind wir dann mit dem Tierschutz in Deutschland?
Ich sag, da wird ich hoffe, dass wir es erreichen, dass das Tierschutzgesetz, so wie es aussieht, sieht es nicht gut aus, dass wir da noch was erreichen. Ich habe nicht so arg viel Hoffnung, dass wir, weil eben, wenn man die Weltlage sieht, die finanzielle Lage sieht, wird für den Tierschutz, der im Grundgesetz steht, ist einfach viel zu wenig Geld. Und es wäre dem Tierschutz so arg geholfen, wenn wirklich nur die Hundesteuer zum Beispiel den Tierheimen zur Verfügung gestellt würde, wäre den Tierheimen schon geholfen. Und so werden, glaube ich, viele Tierheime kaputt gehen und es werden viele Tiere keinen Platz mehr finden. Und ich hoffe es wirklich nicht. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dass noch mehr Tiere euthanasiert werden. Auch die so Chinchillas oder was auch immer. Weißt du, dass die Tiere getötet werden, weil es keinen Platz mehr gibt. Und es wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Und lass uns wirklich hoffen und beten, dass das nicht passiert. Weil das ist die größte Angst, die mich gerade begleitet. Weil ich sehe, dass kein Gehör mehr gefunden wird, gerade in der Politik. Mhm. Die haben kein, also ja, da laufen Gespräche, aber ich hoffe, es sind nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern es passiert wirklich was. Das ist so meine, das ist eine große, große Sorge, die ich wirklich habe. Um die Tiere, dass die, es steht im Grundgesetz und es wird nicht beachtet. Der Tierschutz, der Naturschutz, der Umweltschutz, überall gehen Gelder hin, die auch natürlich gebraucht werden. Aber der Tierschutz wird so wirklich so schlecht behandelt. Und wenn ich dann auch noch an die Nutztiere denke, die, wo auch da die Gesetze nicht verbessert werden. Man weiß es, es werden Gesetze nicht durchgesetzt. Wenn man das sieht, wie Tiere leiden, es ist so unsäglich, dass 30% der Tiere, die geschlachtet werden, nicht keine Narkose bekommen, die bei vollem Bewusstsein geschlachtet werden. Das muss man sich vorstellen. Weißt du?
Ja.
Also was mit diesen Tieren passiert und es ändert sich nichts, obwohl man es weiß. Und da wird verlangt, dass wenigstens Schlachthöfe Videos Überwachung bekommen und es wird abgelehnt. Es ist nicht notwendig, weil irgendwelche Tierärzte dahin gehen, die aber die Augen zumachen. Mhm. Weißt du? So, das ist noch mal so eine andere Welt, in die ich nur teilweise, ich war, als ich jung war und schlanker, war ich in Hühnerställen nachts zu Zeiten, wo man nicht eingeladen wird. Ich war auch in Schweineställen, wo man nicht eingeladen. Ich hab's gesehen. Ich habe Aufnahmen selbst mitgemacht. Ein Teil der Aufnahmen wurden sogar im Stern-TV gezeigt, wo tote Tiere, wo lebendige, kranke Tiere Tote gefressen haben in Schweineställen, wo Hühner sich gegenseitig auffressen. Diese Filme, die hab ich, da war ich dabei, als die gefilmt wurden, weißt du? Und das ist, warte mal, 30 Jahre her, weißt du? Und es hat sich
kaum was
geändert. Ja. Diese Käfighaltung bei Hühnern ist jetzt in eine Volierenhaltung oder Bodenhaltung verändert worden. Und da geh mal hin, guckst du dir an, diese Viecher. Ne? Ja. Und wenn die mit so einem Staubsauger aufgesaugt werden und dann so und elendig geschlachtet, also alleine das wieder. Ne? Es ist so unvorstellbar und es ändert sich nicht, obwohl man es weiß, dass das sind leidende Tiere und leidende Tiere, die haben, also wenn man eine Hühnermutter sieht, wie fürsorglich die mit ihren Kindern ist, das sind, weißt du, fühlende Wesen und wie die als Produkte behandelt werden, und das ist das ist ein großer Schmerz und da kann ich nicht genug tun und ich glaube deshalb, um da nochmal, komme ich wieder, dann tun mir die Hunde so gut, weißt du? Und wenigstens denen zu helfen, weil ich im großen Ganzen so wenig bewegen kann. Ich würde so gerne so mehr tun und ich habe das auch probiert an verschiedenen Stellen. Und du kannst aber nichts machen. Du kannst zu wenig ändern. Und wie gesagt, alleine dieses Tierschutzgesetz, was da jetzt diese Farce, was da jetzt gerade am Laufen ist, das ist, wo man denkt, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Tierschutz wird so groß geschrieben in Deutschland und Menschen geben so viel für ihre Hunde aus, ihre Katzen aus, Unmengen Geld, noch ein Bett, noch eine Decke, noch ein Wintermäntelchen, weißt du? Und andere Tiere leiden so unsäglich in Deutschland und der ganzen Welt natürlich. Da kann man eigentlich nur verzweifeln oder nach vorne schauen und sagen, ich tue das, was in meinem Rahmen möglich ist.
So krass, weil ich so oft genau diese Antwort bekomme, nicht wortwörtlich, aber die geht immer in dieselbe Richtung und dann wird es meistens noch ergänzt. Und Jan, ich glaube, in unter 5 Jahren werden wir in Deutschland die ersten Straßenhunde sehen. Und spätestens dann wird sich unser Bild komplett wandeln. Und das ist so, wo ich denke, ist ja für uns, also für mich und meine Generation und alle unvorstellbar.
Ja.
Außer du warst mal irgendwo im Urlaub, wo du es gesehen hast. Aber ich werde nie wieder vergessen, so mein erstes Mal Portugal, wo ich Straßenhunde gesehen habe.
Ja.
Das hat mein Kopf nicht verstanden.
Ja.
Natürlich kann ich das rational einordnen, aber das zu sehen, wenn du vorher immer nur Hunde gesehen hast, die in der Wohnung wohnen, im Haus. Und das ist schon, wo ich denke, krass. Also,
und das sind die Hunde. Was in Deutschland ja schon ist, sind die Katzenpopulationen. Ja. Ne? Ja. Wir können ja auch mal über die anderen Tierarten sprechen. Katzenpopulation, wir haben vom Landestierschutzverband her letztes Jahr 200.000 Euro ausgegeben, um Katzen zu kastrieren. Weißt du, so, wir kämpfen an allen Stellen für eine Katzenschutzverordnung, dass die Leute verpflichtet sind, ihre Tiere zu kastrieren, damit das Elend ein Ende hat. Wir kriegen täglich, wirklich jeden Tag eine Katze, die völlig verwahrlost, verhungert ist, die
Katzen-Aids hat.
Jeden Tag. Jeden Tag eine Katze, kann man sagen, die in oftmals eingeschläfert werden muss. Die haben alle keine Besitzer. Ich kann dir Bilder gerne zeigen. Du glaubst nicht, in welchem Zustand diese Tiere sind, die da kommen. Und die ganze Zeit, jetzt kommen gerade die Älteren, ne? Aber die Flut an Babys, jetzt die ersten Mütter mit Kindern haben wir schon. Und du glaubst nicht, was wir für eine Katzenflut bekommen, weil überall die Katzen sich vermehren, weil die Leute auch ihre Katzen nicht mehr kastrieren lassen oder viele entlaufen oder die vermehren sich dann draußen weiter. Und das ist eine, was im Ausland, was Katzen gibt's ja auch, aber man denkt immer an die Hunde. Und bei uns, wir haben das gleiche Problem mit Katzen, nur keiner sieht's. Weißt du? Weil Katzen ja auch scheu sind, Katzen, und man sieht sie nicht so. Aber man kann sich das gerne, dass in Populationen da sind 30, weil wir machen dann immer so Kastrationsaktionen vom Landestierschutzverband Hessen, nur in Hessen. Aber das machen andere Verbände ja auch. Wir kriegen da auch keine Unterstützung groß und wir zahlen das aus eigenen Mitteln. Und dann schicken wir Tierärzte raus, die vor Ort kastrieren. Und das sind dann immer, die kastrieren am Tag 20 Katzen, weißt du? Ja, weißt du? Und die sind überall unterwegs, immer wieder. Dann melden die Vereine, die uns angeschlossen sind, uns sind rund 100 Vereine angeschlossen im Hessen, und dann melden die irgendwie da so einen Bestand und haben, die kastrieren ja alle auch, aber wenn die zum Beispiel kein Geld dafür haben oder es sind einfach so viele, und dann machen wir da so eine Kastra-Aktion vom Landestierschutzverband, und da werden da eben mal 20, 30 Katzen an 1-2 Tagen, also je nachdem, wegkastriert, ne? Dann, die kriegen wenigstens keine Jungen mehr. Und das Elend, es ist billiger, die Tiere zu kastrieren, obwohl das viel Geld kostet, als die ganzen kranken Jungtiere aufzunehmen, die Seuchen mitbringen und alles Mögliche und die wild sind, die viel Zeit und Geld kosten, um die überhaupt hinzukriegen. Ne? Wir haben das Problem schon. Und es gibt auch da, wir gehen und sagen, bitte nur eine Katzenschutzverordnung, dass die Leute, also wenn wir ein Tier bekommen, eine Katze, und die Kommune hat keine Katzenschutzverordnung und da kommt eine Katze, die ist unkastriert. Wir dürfen die nicht kastrieren, weil das ist ja Sachbeschädigung. Weißt du, wie ich meine? Und wir müssen die unkastriert, wenn der Besitzer kommt, auch wieder rausgeben. Und 6 Monate haben die Besitzer Anrecht auf ihre Tiere. Kastrieren wir die, begehen wir Sachbeschädigung. Gibt es aber eine Katzenschutzverordnung, können wir sagen, Katze war nicht kastriert, können wir kastrieren. Und wenn wir sie dann rausgeben, kann sie sich wenigstens nicht mehr vermehren. Wenn wir sie an den Besitzer rausgeben müssen, weil es sein Tier ist. Das wäre so einfach und würde kein Geld kosten, keinem. Und selbst da tut sich die Politik schon so schwer, uns da zu unterstützen, weißt du? Selbst wo es kein Geld kostet.
Ja, und ich glaube, also ich höre dir zu und ich habe mich gerade so gefragt, das, was du hier sagst, das ist wirklich unsexy. So der Zuhörer, warum soll ich dranbleiben? Also es belastet mich nur, wenn ich jetzt das höre, was du sagst, und ändern kann ich es auch nicht so richtig. Und du, ich habe hier bei mir auch noch keine Katze gesehen. Also vielleicht übertreibt die auch so ein bisschen. Ich glaube, das ist so ein anderes Problem, diese falsche Wahrnehmung. Und sich dann natürlich, und ich will mich da gar nicht von frei machen. Ich will auch nicht überall hingucken, um nicht alles zu sehen, um Gottes Willen. Irgendwann ist ja auch gut. Und das, dieses Gut, nein, aber dieses Gut entscheidet bitte jeder für sich selbst.
Genau.
Und das sind dann so die Dinge, wo ich denke, ja, na klar, wenn es hier lustig ist und wir hier lachen und einen Spaß nach dem nächsten, ja klar, da höre ich auch lieber zu. Ja. Weil das ist ja leichte Kost. So. Ja. Und das ist ja cool, dann kann ich lachen und das teile ich auch nochmal, weil das fand ich witzig und das ist ja ein lustiges Gespräch gewesen. Und das ist natürlich nicht lustig.
Nein.
Weil ich mich ja auch dann irgendwann selber hinterfragen muss, so, wow, ja, Mist, so, an dem Punkt hätte ich vielleicht auch mal hingucken können. Oder da hätte ich das machen können. Und wahrscheinlich ist es auch ein Stück weit irgendwie das so, ne, dass wir, und wieder so, ich nehme mich da nicht raus, wir alle irgendwie diesen einen Schritt dann auch mal in das Unbequeme gehen müssen, wenn wir das große Ganze nicht komplett vor die Wand fahren müssen. Und eigentlich hat ja, gehe ich mal von aus, jeder, der hier zuhört, einschließlich mir, der das Gespräch hier mit dir führen darf, so großes Interesse an Tieren. So, weil wir haben ja irgendwie alle wahrscheinlich Tiere.
Ja.
Aber man endet dann halt irgendwie auch schnell bei den Tieren, die bei einem selber sind.
Genau.
Und für die, was du gesagt hast, macht man alles.
Ja.
Ja, werden Kredite aufgenommen und um Gottes Willen, das ist auch genau richtig.
Ja,
das ist genau
richtig. Ja.
Aber dann endet es halt bei dem ersten Tier, was ich nicht kenne. Und dann hattest du vorhin auch schon, bin ich auch voll bei dir, bei den Tierrassen, die uns dann noch ein bisschen näher sind, weil wir die selber haben. Da haben wir auch noch mit Fremden, so Hunde, nee, denen soll es schon gut gehen.
Genau.
Katzen darf es auch noch ein bisschen gut gehen, dem Chinchilla, dem Kanarienvogel auch noch. Aber beim Schwein und bei der Kuh steigen wir komplett aus.
Da ist
keiner von uns kennt eine persönlich. Oder die wenigsten. Und dann ist
Ja, genau. Ja.
Und das ist, glaube ich, eins der nächsten Dinge.
Das ist, und die Leute fühlen sich wirklich hilflos. Ich kann ja nichts ändern. Und du hattest, jetzt komme ich an deinen Anfang, wie du angefangen hast, wenn jeder 50 Cent. Es gibt eine Möglichkeit, das heißt Teaming. Und da kommt, und das kann ich sagen, jeder Cent an. Teaming, da wird abgebucht 1 Euro im Monat, wird abgebucht. Und ich hatte da mal einen Aufruf gemacht bei uns. Wir haben eine Facebook-Seite, da sind 17.000 Leute drin. Und dann habe ich gesagt, gut, die kriegen das ja nicht alle. Ne? Aber ich habe gesagt, wenn jeder von euch 1 Euro, dann hat der Verein im Monat 17.000 Euro. Und dann sind wir alle sorgenlos. Und wenn ihr nur den einen Verein, ihr euren Verein unterstützt. Wir
oder
haben,
euer Team in der Stadt oder was auch immer man sich aussucht.
Genau. Ja, genau. Also da gibt's ja verschiedene.
Ja.
Und vielleicht ist das für die, das, und man kann ja auch verschiedene, wenn ich sage, ich habe 5 Euro im Monat, kann ich da 5 Organisationen. Und weißt du, und wenn es nur 300 Euro im Monat sind, die
beim Verein mehr als
ankommen,
vorher.
Weißt du? Und dann, wenn 300 Leute und wenn 3000 Leute, weißt du, das ist ja gar nicht viel bei so, weil, ne? 4,8 Millionen Leute, da kommt schon was zusammen, auch für den Tierschutz. Also Politik ist eins, aber die Menschen können auch was machen, und zwar in kleinen Summen. Und ich kann dir sagen, das wird geschätzt, auch in den Vereinen. Und ehrlich, wenn Kinder kommen und sagen, sie haben, wollten in den Monat ihr Taschengeld spenden, 12 Euro oder so, glaubst du, da stehst du da und kannst weinen, weil da freust du dich so sehr, ne? Und dann kriegen die einen Aufkleber von uns, oder, also das kommt schon auch vor, weißt du? Oder dass Kinder sagen, sie wollen ihr Geburtstagsgeld, also es ist, und ja, und das macht wieder Freude für die Zukunft, weil wenn Kinder so denken, also wir brauchen solche Kinder, die Verantwortung übernehmen jetzt schon, die auch das Problem sehen und ja, empathisch sind, weißt du, mit den Menschen und mit den Tieren. Und das ist so schön und das ist so wichtig, dass Kinder da ne, hingeführt werden auch, dass es, wie, was soll ich sagen, du weißt, was ich meine.
Voll,
ne?
Voll.
Und deshalb, also kleine Beträge helfen ja schon weiter.
Hey, und damit haben wir das Ding hier rund gemacht für heute.
Ich finde auch.
Jetzt zum Ende beschenkst du dich und deine Organisation noch selbst.
Ja.
Denn logischerweise geht die Palette Futter, die du spenden darfst, an dein Tierheim.
Ja, so ja. Geil. Ich freue mich wirklich.
Ich mich auch, ja. Wirklich. Mhm. Also es kommt von Herzen. Mhm. Und vielleicht schaffen wir es nicht, dass jeder Zuhörer heute 1 Euro spendet, aber weiß ich nicht. Und wenn 10 Leute, die das hier heute gehört haben, 1 Euro spenden,
ja. Ja, Teaming für Tierinot Odenwald. Das wäre so geil. Dann könnten wir weitermachen. Dann hätten wir eine Zukunft, weißt du? Da hätten wir eine Zukunft. Das wäre echt geil.
Ja. Oh. Und ich bin so bei dir. Und es sagt jeder, der hier als Tierschutzorganisation spricht, weißt du? Und dann denke ich immer so, ey, Mist, ey, ihr habt alle dieselben Probleme. Und es sitzt hier keiner, der sagt, Jan, wir haben so viel, wir geben noch mal was ab. Nein, aber also alle Organisationen haben dasselbe Problem. Ja, und das heißt, es ist ein strukturelles Problem. Ja. Und wir müssen daran, wir alle irgendwie, wenn wir wirklich das, was im Grundgesetz steht, ernst nehmen wollen.
Ganz genau, ja.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Für all deine Worte. Jetzt gehen wir beide noch was essen.
Oh ja! Mit all den Hunden.
Mit all den Hunden. Und wirklich, vielen, vielen Dank für heute.
Das war danke dir großartig. Wirklich für die Möglichkeit, darüber zu reden. Also vielen Dank.
Von Herzen gern. Tschüss.
Okay. Tschüss.